Thema Krisen heute Abend. Möchte man doch eigentlich gar nicht behandeln, oder? Weil schließlich ist Gott, wie gesagt, wir haben es auch schon gesungen, ein Vater des Lichts, von dem nur Gutes kommt, nichts Schlechtes. Er ist nicht nur liebevoll, er ist Liebe, sagt die Bibel, durch und durch. Er ist liebevoller als zu uns, seinen Kindern, als ein irdischer Vater liebevoll ist. Also ist es doch gebongt. Also wenn wir auf Gottes Seite sind, wenn wir mit ihm gehen, dann wird alles gut. Also ich erinnere mich gut an eine Veranstaltung, wo ich mal war, schon etliche Jahre her, da wurde das so gesagt. Leute, wendet euch zu Jesus, lebt mit Jesus, folgt Jesus nach, dann wird alles gut in eurem Leben. Ihr werdet rundum zufrieden, glücklich, gesund, Geld, alles kommt in Ordnung, wenn ihr euch Jesus zuwendet. Und ich muss sagen, ja, muss doch auch stimmen, oder? Also angesichts dieser großartigen Eigenschaften Gottes, die ich gerade geschildert habe, die wir auch ausführlich hier schon im Kurs besprochen haben, müsste das Thema Krisen doch durch sein, wenn wir jetzt mit Jesus gehen, oder? Vorsichtiges Nicken. Also, dann machen wir jetzt Pause. Ich möchte euch am Anfang mit 6 Thesen konfrontieren. Ja, also in der evangelischen Kirche hat man es gerne mit Thesen. Das hat der Luther schon eingeführt. Und so machen wir es heute auch. 6 Themen, Thesen. Und überlegt euch mal, ob ihr diesen Thesen zustimmen würdet. Oder ich frage anders. Welchen von den 6 würdet ihr zustimmen? Welche würdet ihr Nein sagen? Erste These, Krisen gehören zum Leben als Christ dazu. Okay, also es sind viele da, die der Meinung sind, wir brauchen das Thema. Gott lässt Krisen zu, um unseren Glauben zu testen. okay, also da schon unterschiedlichere Meinungen. Krisen sind wichtig für unsere Reifung. Breite Zustimmung hier im Raum, okay. Krisen können uns sanft und demütig, aber auch hart und bitter machen. Auch breite Zustimmung. Krisen haben für Christen immer ein Happy End. Okay. Eins haben wir noch. In Krisen kann man die tiefsten Gottesbegegnungen erleben. Okay. Nach oder in. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt nach dem Thema Antworten haben auf diese Fragen. Und ich möchte mal einsteigen mit einem Bibelvers, der steht im Petrusbrief. Und zwar im 1. Petrus 1, Vers 6. Und vielleicht können wir da damit schon ein paar dieser Thesen beantworten, ob die stimmen oder nicht. Der Vers heißt, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Okay, Petrus spricht hier über die Krisen, die die ersten Christen besonders beschäftigt haben. Die ersten Christen, die hatten ein Riesenproblem, sie wurden verfolgt für ihren Glauben. Und zwar sehr massiv. Wir haben es in so einem Feierabend, habe ich das mal kurz angedeutet, die ganze erste Generation der Christen war konfrontiert damit, dass wenn sie diesen Glauben annahmen, wenn sie diesen Glauben verfolgten, dann hat es Verlust des Ansehens bedeutet, dann sind sie ausgestoßen worden. Vieles haben ihr Leben verloren. Praktisch überall unter den Christen war bekannt, dass es Märtyrer gibt. Viele kannten Märtyrer persönlich. Also das war ein Riesenthema für die Christen. Und es war natürlich für die schwer, ganz klar, das war nicht leicht für die. Deswegen, wenn du den ersten Christen gesagt hättest, folg Jesus nach und dann sind alle deine Probleme gelöst, ja, das wäre ein Schenkelklopfer für die gewesen. Die haben gewusst, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich Jesus nachfolge, dann gehen die Probleme erst richtig los. Und frag mal einen Mann, der als Muslim in einem islamischen Land zum Glauben kommt, der wird dir dasselbe bestätigen. Ja, die verlieren oft ihre Familie, die werden vogelfrei, viele müssen fliehen aus dem Land. Also für diese Menschen ist es ganz klar, Krisen, Anfechtungen, schwere Zeiten gehören zum Leben als Christ dazu. Das heißt, dieses Fragezeichen können wir schon mal löschen. Und wir sehen es auch quer durch die Bibel durch. Es gibt eigentlich keinen Mann, keine Frau Gottes in der Bibel, die nicht durch Täler, die nicht durch Krisen, die nicht durch schwere Anfechtungen geht. Und es gilt auch für die, die einfach von Herzen Gott nachgefolgt sind. Wir werden nachher einen Fall ganz besonders betrachten. Also leider schlechte Nachricht. Auch wenn wir für Jesus gehen, wenn wir Jesus nachfolgen, heißt es nicht, dass bei uns immer nur alles easy going ist, sondern Krisenzeiten können uns auch dann betreffen, wenn wir alles richtig machen, wenn wir von ganzem Herzen Gott nachfolgen. Jetzt, Gott lässt Krisen zu, um unseren Glauben zu testen. Das war ja unsere zweite These. Was ich jetzt sage, das gilt sicher nicht für alle Krisen. Also es gibt Krisen, da würde ich das nicht anwenden. Aber wenn wir diesen Vers hier lesen, dann müssen wir das eindeutig bejahen. Da steht, dies dient dazu, euren Glauben zu prüfen. Also Petrus sagt das hier ganz direkt, dass in diesem Fall zumindest, in diesem speziellen Fall, wo die Christen damals Verfolgung erlebt haben, das einen Zweck hatte, dass Gott da ein Ziel damit verfolgt hat, nämlich ihren Glauben zu prüfen. Und der Petrus, also können wir auch das Fragezeichen entfernen, und der Petrus verwendet hier ein schönes Bild, was da eigentlich passiert. Er sagt, dass der Glaube erprobt werden soll, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Also, ihr wisst es ja vielleicht, Gold liegt nicht einfach so in der Erde rum, sondern das gräbt man aus und dann ist dieses Gold vermischt mit allem möglichen anderen, was nicht schön ist, was man nicht haben will. Wie kann man das Gold reinigen? Man zündet es an im Grunde. Ja? Man macht ein großes Feuer, man erhitzt es. Und unter der Hitze trennt sich das reine Gold von all dem anderen Zeug, mit dem das vermischt ist. Und am Ende hast du tatsächlich strahlendes, pures Gold. Und Petrus sagt, das ist ein gutes Bild dafür, was mit Krisen, in Krisen mit unserem Glauben passiert. Er sagt, dieses Feuer der Krise, dieses Feuer der Anfechtung, das lässt rauskommen, wie es um unseren Glauben steht. Weil in uns ist schon dieses Gold, dieses neue Leben aus Gott, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, da ist neues Leben in uns und das ist in Gottes Augen wirklich Gold wert. Aber es ist noch vermischt mit diesem alten Menschen, mit unserem alten Charakter. Und wenn es dir gut geht, dann kannst du das schön übertünchen, dann kommt es nicht raus. Dann kannst du ein schönes, frommes Leben führen und alle denken, alles ist bestens. Aber wenn du in die Krise kommst, dann kommt raus, wie das wirklich aussieht, ja, wenn du unter Druck gerätst. Dann kommt raus, wie sehr du immer noch mit Wut zu kämpfen hast, mit Bitterkeit zu kämpfen hast, wie sehr du immer noch Fassaden hochhältst und nicht wirklich ehrlich bist, wie sehr du immer noch an Dingen hängst, die dir eigentlich nicht gut tun. Das kommt in den Krisen an die Oberfläche. Und wenn das passiert, dann hast du zwei Optionen. Entweder du gehst wieder in die alten Bahnen, bist ein alter Mensch, gerne möchte, oder du gehst, wie wir es an dem letzten Samstag besprochen haben, zum Kreuz, um dort den alten Menschen in den Tod zu geben und dann wird dein Glaube ein Stück reiner. Das ist, was Petrus so sagt, dein Glaube kann reifen, kann glänzender, strahlender, echter, solider werden, wenn wir in den Krisen richtig damit umgehen. Und deswegen stimmen auch die anderen Thesen. Krisen sind wichtig für unsere Reifung. Krisen können uns sanft und demütig, aber auch hart und bitter machen. Je nachdem, wie wir umgehen mit den Krisen, kann das dazu führen, dass es uns hart und bitter macht. Aber wenn wir richtig damit umgehen, können sie uns reifen lassen, stark werden lassen. Und wann immer du Christen mit viel Ausstrahlung triffst, sprich mal eine Weile mit ihnen. Du wirst feststellen, diese Leute sind alle durch Krisen gegangen. Und sie sind aber in diesen Krisen, es ist ihnen richtig damit umgegangen. Und wie man da damit richtig umgehen kann, das ist unser Thema heute Abend. Wie muss ich mit einer Krise umgehen, damit sie mich eben nicht hart und bitter macht, sondern damit sie dazu führt, dass dieses Gold in unserem Herzen reiner wird, heller strahlen kann, dass unser Glaube mehr Ausstrahlung bekommt und stärker wird, anstatt schwächer. Wie müssen wir mit Krisen umgehen? Und um diese Frage zu beantworten, wollen wir heute Abend vor allem auf einen Mann schauen, der in der Bibel ganz viel mit Krisen zu tun hat. Es gibt ein ganzes Buch, das sich eigentlich nur mit diesem Thema beschäftigt. Habt ihr eine Ahnung, welches das ist? Ganz genau, ganz genau. Hiob. Ich weiß nicht, ob alle die Geschichte kennen. Ich muss noch mal ganz kurz andeuten. Aber Leute, by the way, Bibel lesen ist eine tolle Sache. Lest mal dieses Buch Hiob. Ein faszinierendes Buch. Eine Fundgrube zu dieser Frage, wie man mit Krisen umgeht. Und ich kann heute nur die wichtigsten Sachen andeuten. Da steckt so viel Kostbares drin in diesem Buch. Hiob war ein frommer Mann, sagt die Bibel. Einer, der richtig mit Gott gelebt hat, der versucht hat, alle Gebote zu halten, freundlich zu seinen Armen zu geben. Er war vorbildlich, sagt die Bibel. Er war dazu noch angesehen, er war reich, er hatte viel Besitz, er hatte eine große Familie. Also eine tolle Sache. Bis zu diesem Tag, wo eine Hiobsbotschaft nach der anderen bei ihm eintrifft. Erst dein Vieh ist gestohlen worden, deine Ernten sind vernichtet, deine Beschäftigten sind hier davon gelaufen und dann wird es ganz bitter. Deine Kinder haben gefeiert miteinander in einem Haus und es kam ein Sturm und das Haus ist eingefallen. Alle deine Kinder sind tot, begraben unter diesen Trümmern. Und als ob das noch nicht reicht, kommt noch eine schwere Krankheit, er kriegt Hausausschläge, die jucken, es ist ein Graus. All sein Reichtum, seine Familie weg, Gesundheit weg, zerstört auf einen Schlag. Also wenn jemand was weiß über Krisen, dann garantiert dieser Hiob. Im Begriff des Leidens und im Begriff davon, wie ein Mensch, dem es gut geht, plötzlich in eine tiefe Krise kommt. Wie geht Hiob mit dieser Situation um? Die erste Reaktion, die finde ich Wahnsinn. Also einfach unglaublich, wie Hiob da damit umgeht. Viele von uns kennen den Bibelvers, gibt auch ein tolles Lied dazu. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Ey, Wahnsinn. Er sagt, was ich hatte, hatte ich von Gott. Und Gott hat es mir wieder weggenommen. Okay, der es mir gegeben hat, kann es mir auch wieder wegnehmen. Gelobt sei der Name des Herrn. Und das ist ein erstes Geheimnis, was wir tun können, damit Krisen uns nicht hart und bitter machen, sondern damit sie uns reifen lassen. Loslassen und loben. Wenn du es kannst, ich komme gleich noch drauf, das ist nicht so einfach. Aber wenn du es kannst, ist es eine geniale Art und Weise, um mit Krisen umzugehen. Weil die Krise raubt dir Dinge, die Krise raubt dir irgendeinen Traum, sie raubt dir einen Menschen, sie raubt dir eine Sache, was dir wichtig war, was auch immer. So, die ist jetzt weg, du kannst jetzt dem nachtrauern, du kannst da verbittert sein, weil das nicht mehr da ist, aber das hilft dir ja nichts, das bringt dir das nicht zurück. Wie gut, wenn du es loslassen kannst, was dir die Krise geraubt hat, und wenn du Gott wieder loben kannst, wenn das möglich ist. Weil dann ist die Chance, dass du wieder eine göttliche Perspektive auf deine Situation, auf dein Leben gewinnen kannst, dass wieder Hoffnung aufkeimen kann, die Kerzen wieder angehen können, dass wir wieder nach vorne schauen können mit Gott zusammen. Loslassen und loben, selbst inmitten von Krisen und Leid, die geniale Art und Weise, mit Krisen umzugehen. Aber so fantastisch das ist, und so fantastisch der Hiob hier reagiert hat, er hat es nicht durchgehalten. Und ich sage, also liebe Leute, wer von uns kann ihm das verdenken? Wer von uns kann ihm bei so einer Katastrophe und Verlust der Kinder und so weiter verdenken, dass er das nicht durchgehalten hat? Bald drauf ändert sich seine Stimmung und er sagt zum Beispiel Folgendes. Er spricht über Gott und er klagt Gott an. Er vernichtet die Schuldlosen ebenso wie die Schlechten. Er lacht über die Angst der Unschuldigen, die plötzlich von einer tödlichen Plage heimgesucht werden. Und das ist Blasphemie, oder? Also, darf man sowas über Gott sagen? Also er wird geradezu zynisch über Gott. Dieser Gott hockt da oben im Himmel und lacht sich eins über die, die eigentlich ihm nachgefolgt sind und denen es jetzt dreckig geht. Das ist, was da steht. Also wenn ich Gott wäre, hätte ich mal gleich meinen Zensor losgeschickt und gesagt, sowas kommt mir aber nicht in die Bibel. Ja? Also das geht ja wohl gar nicht. Ja? Gibt ja Leute, die das tun, ja, die Kritik nicht so gut vertragen können, muss man schnell mal dafür sorgen, dass das aus den Zeitungen verschwindet. Nicht so Gott, der sagt, okay, das ist, was ihm bisschen gerade geht, das darf auch in meine Bibel rein. Finde ich erstaunlich, finde ich wirklich erstaunlich. Und es sagt uns was über Gott, dass es da drin stehen darf in der Bibel. Es sagt uns, dass es erlaubt ist. Klagen und wütend sein ist erlaubt. Gott kann damit umgehen, wenn du ihn voll vor den Latz knallst, wie es dir geht. All deine Wut und deine Bitterkeit sind okay für Gott und die darfst du ihm sagen. Ich gehe noch weiter. Die sollst du ihm sagen. Hey, weil dein Gott sieht sowieso, wie es in deinem Herz aussieht. Er weiß sowieso, wie viel Bitterkeit, Wut und Klage da drin ist. Und ihm ist es lieber, du lässt es raus und sagst es so, wie es in dir drin ist, anstatt ihm ein frommes Theaterstück vorzuspielen. Funktioniert eh nicht vor Gott. Es ist okay, ehrlich das rauszulassen. Und es ist sogar wichtig, dass wir das tun. Hiob kannte dieses Geheimnis. Er sagte, darum will ich nicht schweigen, sondern aussprechen, was mich quält. Meine Seele ist voll Bitterkeit. Und jetzt kommt's. Ich muss meine Klagen loswerden. Du musst es loswerden. Du musst aufpassen, dass es nicht unter den Teppich kehrst. Irgendwo tief drunten vergräbst, weil das wirkt da unten ungut. Ja, das verschwindet nicht, wenn du es unter dem Teppich hältst. Es ist gut, es irgendwo mal rauszulassen, es an die Oberfläche zu lassen, diesen Schmerz, dieses Leid auszusprechen. Hey, und wenn du einen guten Freund hast oder eine Freundin, ruhig auch vor jemand anderes, der dir zuhören kann, der das mittragen kann. Die Bibel sagt, wir sollen weinen mit den Weinenden. Wohl dir, wenn du Freunde hast, die mit dir weinen, die mit dir traurig sind, die nicht gleich mit einem billigen Tipp kommen, sondern die erstmal zuhören, mit dir trauern, mit dir weinen. Oder vielleicht auch, dass du zu jemandem gehst. Manchmal ist es echt notwendig und ist es hilfreich, auch zu einem Experten zu gehen. Zu einem guten Seelsorger. Zu jemandem, der sich da richtig auskennt. Ja. Wenn es um Depression geht, andere Dinge, hey, scheu dich nicht, dir Hilfe zu suchen. Wo du hingehen kannst, wo du das loswerden kannst, wo du drüber reden kannst, über das, was dir geht. Ist wichtig, ist hilfreich und Gott findet es gut, auch wenn da Bitterkeit drin ist. Gott kann da damit umgehen. Er will das, er wünscht sich das, dass du da ehrlich damit umgehst. Aber das Tolle ist bei Hiob, er ist da dabei nicht stehen geblieben. Er ist durch diese Phase gegangen, wo es ihm richtig dreckig ging. Er hat es rausgelassen. Aber dann ist ja eines Tages an den Punkt gekommen, das ist jetzt mein dritter Punkt, der ist mir sehr wichtig. Irgendwann hat er folgenden Satz sagen können. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen. Wenn ihr in der Krise seid, wenn es euch alles richtig schwer fällt, wenn ihr richtig trauert, das ist gut so. Das darf man auch nicht abkürzen, nicht zu schnell umschalten. Aber ich wünsche es euch und ich möchte euch ermutigen, irgendwann an den Punkt zu kommen, wo du sagst, und trotz dem, wie es mir geht, halte ich mich jetzt fest an Gott. Obwohl ich nicht verstehe, warum es so ist, halte ich mich fest an Gott. Das Komische in dem Buch Hiob ist, der Leser erfährt ein bisschen was, warum das passiert ist. irgendwas Komisches im Himmel, so ganz genau versteht man es trotzdem nicht. Aber der Leser weiß ein bisschen was, der Hiob in dem Buch zumindest erfährt es nie. Wir kommen gleich noch drauf. Gott spricht später zu Hiob, aber auch da erklärt es ihm nicht. Gott mutet ihm zu, dass er es nicht verstehen kann, warum. Das ist es bei uns auch. Gott mutet uns manchmal zu, dass wir nicht verstehen, warum es passiert. Nicht jede Frage nach dem Warum wird beantwortet. Kann man jetzt mit Gott hadern und sagen, wieso beantwortest du es nicht? Ich habe da auch drüber nachgedacht, warum beantwortet Gott nicht einfach alle Fragen nach dem Warum? Ich hätte einen ganz einfachen Tipp, warum das so ist. Vielleicht ganz einfach deshalb, weil wir es nicht verstehen könnten. Wir alle nutzen jede Menge Technik, von der wir keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Und selbst wenn es jemand versuchen würde, dir zu erklären, wie das Handy funktioniert und der Fernseher und dein Laptop und so weiter, du wirst es nicht kapieren. Du verstehst es nicht. Und wir haben das akzeptiert. Wir wissen, es gibt Dinge, die übersteigen unser Verstand, unser Verständnis. Können wir akzeptieren, dass es in der Welt und in der unsichtbaren Welt Dinge gibt, die im Moment zumindest einfach unseren Horizont überschreiten, dass es Dinge gibt, wo, selbst wenn Gott wollte, die kann er uns im Moment nicht erklären. Also wir müssen damit leben, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen. Ich will euch ermutigen, so wie Hiob, irgendwann durch Trauer und Wut und Klagen hindurch an den Punkt zu kommen, wo du sagst, und doch, weiß ich, vertraue ich, mein Erlöser lebt und der wird das letzte Wort haben und ich werde Gott sehen und ich werde ihn noch loben. Ich will euch so ermutigen, zu diesem Punkt durchzudringen. Hiob hat es geschafft und es hatte was zur Folge, festhalten an Gottes Güte, auch wenn wir nichts mehr verstehen, hatte bei ihm zur Folge, dass er eine ganz, ganz tiefe Gottesbegegnung hatte. Die Bibel berichtet uns, dass Gott mit ihm spricht. Also es ist eine gewaltige Ansprache Gottes. Wie gesagt, leider, er beantwortete ihm nicht seine Fragen. Letztlich sagt Gott einfach nur, hey, was klagst du mich an? Ich bin der große, allmächtige Gott. Was bist du, kleiner Mensch, dass du meinst, mich zurechtweisen zu können? Aber Hiob ist so tief beeindruckt, dass er am Ende diesen Satz sagt. Bisher kann ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Wow, und das sagt einer, von dem die Bibel sagt, dass er schon immer unheimlich fromm war. War immer schon mit Gott unterwegs. Aber Hiob sagt, jetzt, nachdem ich Gott begegnet bin, mitten in dieser Krise, jetzt habe ich nochmal einen völlig anderen Zugang zu Gott gefunden. Und das finden wir so oft, dieses Motiv in der Bibel, dass gerade in den tiefsten Krisen Menschen die tiefsten Begegnungen mit Gott haben. Kannst du zum Beispiel bei Elia sehen und bei anderen. Ich habe das selber auch erlebt, Leute. Ich habe eine Krise durchlebt, im Buch erzähle ich ein bisschen davon, aber dieses Lied, ich atme auf in deiner Gegenwart, was hier der Titel über diesen Kurs ist, das ist genau in dieser tiefsten Krise entstanden. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich echt verzweifelt war und dann irgendwie erlebt, erfahren habe, hey, aber trotz allem, mein Papa im Himmel ist da und er ist bei mir. Und das hat so gut getan, weil ich gespürt habe, das ist nicht alles Quatsch, worüber wir hier reden. Das ist real und es gibt mir gerade in der tiefsten Krise einen Zugang zu einem Gott, der mir echt Halt gibt, der mich aufatmen lässt im allerbesten Sinne. Also gerade in der Krise ist dieses Lied entstanden, ist letztlich dieser Kurs entstanden. Ich habe das erlebt und ich möchte euch Mut machen. Man fühlt sich in Krisen oft so, als ob Gott weit weg wäre, aber es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Er ist gerade da, ganz nah bei dir. Er weint mit dir. Er liebt dich. Er leidet mit dir. Und ich bin mir sicher, wenn du schaffst, nur mal ein paar kleine verschämte Schritte auf ihn zuzumachen, du kannst es erleben, dein Gott begegnet dir. Er will dich trösten, dir nahe sein, gerade in dieser Zeit. Gott begegnen und aufatmen in seiner Gegenwart. die beste Hilfe in Krisen, die man bekommen kann. Ja, der Hiob hatte auch Freunde, die haben auch mit ihm gesprochen, die haben ihm nicht wirklich helfen können. Aber Gott, seine Gegenwart, das war die beste Hilfe, die Gott bekommen hat. Jetzt gibt es noch eine Sache, die wichtig war, bevor sich das Schicksal von dem Hiob gewendet hat, ein letzter Punkt. Und an dem Punkt möchte ich noch kurz stehen bleiben. Der Hiob hatte Freunde, die waren bei ihm, ich habe es gerade schon angedeutet, und die sind nicht gut mit ihm umgegangen. Am Anfang noch schon, da haben sie eine Weile zugehört, haben mit ihm getrauert und geweint, aber dann haben sie angefangen, ihm Vorwürfe zu machen. Du hast bestimmt eine Krise, weil du Fehler gemacht hast, weil du dich versündigt hast. Ist egal, sie sind schlecht mit ihm umgegangen. Und Gott hat gesagt, was die mit dir gemacht haben, was die mit dir getrieben haben, das hat mir gar nicht gefallen. Und ich müsste die jetzt verurteilen, ich müsste die richten dafür, weil das war echt eine Katastrophe, was die mit dir gemacht haben. Aber du kannst denen ihr Schicksal wenden, wenn du ihnen vergibst und wenn du sie für sie betest. Das war sicher nicht einfach für den Hiob, weil das geht kapitelweise, wie die ihn fertig machen und wie er versuchen muss, mit dem umzugehen, was die mit ihm machen. Aber er hat sich durchgerungen, das zu tun, und er hat ihnen vergeben und er hat für sie gebetet. Und jetzt sagt die Bibel, und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hat. So, wann immer du in einer Krise bist, die von anderen Menschen verursacht wird, weil andere Menschen schlecht mit dir umgegangen sind, hier kommt der ganz große Schlüssel, um diese Krise in einer positiven Weise bewältigen zu können. Vergebung und Segnen bringt Befreiung und Segen. Und Leute, das ist nicht leicht. Ich habe das erlebt, dass jemand mich sehr, sehr verletzt hat. War wirklich schlimm. Ging echt an meine Existenz. Und wenn dich jemand sehr, sehr verletzt und sehr, sehr enttäuscht hat, dann ist das hart zu vergeben. Das ist nicht leicht. Das ist nicht einfach nur so mal geschwind ein Gebet sprechen, ich vergebe dir und dann ist alles gut. So einfach ist es nicht. Das ist harte Arbeit, wirklich Arbeit im echten Sinn. Und ich wusste das theologisch, dass das so ist. Und ich wusste ja auch, ich habe ja gar keine Alternative. Was bringt es mir denn, diesen Groll und diese Bitterkeit in mir mit mir rumzutragen? Und was bringt es mir denn, ständig mir vorherzusagen, er sollte sich aber entschuldigen. Und er sollte das und das machen. Und das wäre doch jetzt richtig, dass er das tut. Und er tut es nicht. Und der Groll wird immer nur noch größer. Das führt dazu, dass ich diesen Menschen in ein Gefängnis einsperre, und zwar in das Gefängnis meiner Forderungen, und es führt dazu, dass ich selber auch eingesperrt bin, in meiner Bitterkeit und in meiner Wut. Es hilft also nichts. Der Weg in die Freiheit geht nur darüber, dass ich diesen Menschen vergebe und dass ich meine Forderungen an diesen Menschen loslasse. Wow, und das ist schwierig, da wehrt sich alles in einem. Aber ich habe mir ein Gebet vorgenommen und dieses Gebet habe ich immer wieder gesprochen. Ich habe da den Namen dieser Person eingesetzt und ich habe mir diese Person vorgestellt, vor Augen gestellt. Und ich habe sie angesprochen und habe gesagt, ich vergebe dir, was du mir angetan hast. Ich entlasse dich aus meinen Erwartungen und Forderungen. Ich segne dich für deinen weiteren Lebensweg und ich bitte Gott, dass er dir alles erdenklich Gute tut. Das war mein Gebet. Und dieses Gebet habe ich nicht einmal gesprochen, nicht zweimal, nicht fünfmal. Ich musste das buchstäblich jahrelang immer wieder sprechen, bis langsam die Gefühle mitgekommen sind. Bis langsam die Gefühle den Weg mitgegangen sind. Das ist echt nicht leicht. Und je schlimmer, je tiefer, je existenzieller die Verletzung geht, umso weniger leicht ist es. Und trotzdem gibt es keine Alternative. Trotzdem ist nur das der Weg in die Heilung und in die Freiheit. Und ich möchte euch so ermutigen, diesen Weg der Vergebung zu gehen. Es macht euch frei und es macht diesen Menschen frei und gibt auch diesem Menschen die Chance, eine neue Richtung für sein Leben zu finden. Ich möchte an dem kurzen Punkt, bevor der Schlussgedanke kommt, an dem kurzen Punkt kurz stehen bleiben und mit euch ein kurzes Gebet sprechen. Und vielleicht kannst du kannst jetzt, wenn du da Bitterkeit in deinem Herzen hast, kannst du nicht jetzt kurz das machen. Aber vielleicht kannst du zumindest einen Beschluss fassen, ich will auf diesen Weg der Vergebung abbiegen. Ich will diesen Menschen oder diesen Menschen vergeben. Lasst uns kurz beten miteinander. Jesus, ich bete, dass du uns jetzt die Menschen vor Augen stellst, gegen die wir einen Groll hegen, gegen die wir bitter sind. Herr, und du warst bei uns in dem Moment, wo uns diese Menschen verletzt haben, wo sie uns ungerecht behandelt haben, sie uns vernachlässigt haben, wo sie böse Worte über uns gesagt haben, wo sie uns im Stich gelassen haben. Du warst bei uns in dem Moment, wo diese Menschen uns nicht die Liebe gegeben haben, die wir gebraucht hätten. Das Lob, die Anerkennung uns versagt haben, wo sie uns übersehen haben, wo sie uns böse Worte gesagt haben oder vor anderen über uns schlecht gesprochen haben. Das hat dir auch nicht gefallen. Aber Jesus, wir wollen uns entscheiden, einen neuen Weg zu gehen, einen Weg der Vergebung. Und ich bete, dass du uns dabei hilfst. Ich bete, dass du uns die Kraft gibst dafür. Diese Person uns vor Augen zu stellen und sie anzusprechen und zu sagen, hey, ich vergebe dir. Ich vergebe dir, was du mir angetan hast. Ich entlasse dich aus meinen Erwartungen und Forderungen. Ich segne dich für deinen weiteren Lebensweg und bitte Gott, dass er dir alles erdenklich Gute tut. Herr, lass das unser Gebet werden. Danke, dass du uns hilfst und danke, dass du uns dadurch in die Freiheit führst. Amen. So, wenn du all das machst, das ist jetzt noch eine Frage gewesen am Anfang, du machst alles das mit deiner Krise, Frage ist jetzt, somit Happy End garantiert, dann Hiob war so, als er das alles gemacht hatte und Vergebung ausgesprochen hatte, bam, doppelt so viel Reichtum wie vorher, doppelt so viele Häuser, doppelt so viel Vieh, doppelt so viele Kinder, ja, der war nochmal richtig aktiv. Ist es gewährleistet, dass es so kommt, auch mit deiner Krise? Ich möchte euch gern sagen, ja, es gibt Hoffnung, auf jeden Fall. Ich habe das in meinem Leben auch erlebt, dass zum Beispiel viele Freundschaften zerbrochen sind in meinem Leben und Gott hat mir mehr als erstattet, hat mir mehr als zurückgegeben. Da freue ich mich so drüber, gerade in diesen Tagen. Es gibt Hoffnung, aber traurige Nachricht, es gibt keine Garantie. Es gibt in der Bibel viele Geschichten, wie Leute echt durch Krisen gegangen sind und Gott ihnen geholfen hat und sie mehr als gestärkt da rausgekommen sind. Es gibt aber auch Beispiele dafür, wo es nicht gut ausgegangen ist. Aber ich habe trotzdem zwei gute Nachrichten für euch. Zwei gute Nachrichten am Ende. Erstens, für Christen gilt, das Beste liegt immer noch vor uns. Ein Happy End ist tatsächlich garantiert. Wenn nicht in diesem Leben, in dem nächsten garantiert. Der Tag kommt, wo die Bibel sagt, er wird alle Tränen abwischen. Er wird mit uns feiern, er wird uns ein Freudengewand anziehen. Der Tag kommt für uns alle. Und dieses Wissen kann es uns vielleicht ein wenig leichter machen, etwas loszulassen, was uns eine Krise raubt. Das Wissen, dass wir diese Menschen alle wieder sehen werden, kann es uns vielleicht ein wenig leichter machen, auch Menschen Gesundheit, Besitz gehen zu lassen, wenn uns das eine Krise raubt. Ich sage nicht, dass es deswegen leicht ist, aber vielleicht macht es uns das ein bisschen leichter. Und die zweite gute Nachricht, Paulus sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gehen. Wow, was für eine Verheißung. Er sagt also, Gott kann etwas Gutes aus unserem Chaos wachsen lassen. Krisen können Chancen sein. Er sagt, wenn wir Gott lieben, wenn wir an ihm festhalten, dann wird aus diesem Chaos irgendwas Gutes wachsen. Gott kann aus Mist Gold machen. Und er wird es machen, wenn wir an ihm festhalten und mit ihm gehen. Es gibt Geschichten, wo Missionare irgendwo in den Busch gegangen sind und sie sind dort gestorben und man denkt, das hat überhaupt nichts gebracht. Und Jahre später ist dort eine Erweckung ausgebrochen und haben viele Menschen ihr Leben Gott gegeben. Solche Geschichten gibt es viele. Gott kann auch aus den schlimmsten Sachen was Tolles wachsen lassen. Und dieses Versprechen Gottes steht. Vielleicht kriegt man es gar nicht immer mit, aber wir können ihm vertrauen, Gott lässt was Gutes aus unserem Chaos wachsen. Ich möchte gern noch ein Lied mit euch singen zum Schluss. Dieses Lied ist entstanden im Krankenhaus. Mein Sohn war 2 Jahre alt und er hatte ziemlich schlimmen Hautausschlag, schon länger, das ging schon ziemlich lang, diese Neurodermitis. Er ist regelmäßig nachts aufgewacht, hat sich gekratzt, hat sich blutig gekratzt. Und das war nicht schön für uns Eltern. Wir haben alles Mögliche probiert, eine Ernährung umstellen, hat alles nicht geholfen, hat es nur noch schlimmer gemacht. Und dann kam dieser Tag, wo er dazu noch so eine Virusinfektion gekriegt hat. Und ihr müsst euch das vorstellen, der eine Arm, der war richtig, da war keine Haut mehr zu sehen. Und dann waren überall diese Beulen auf seinem Arm und auf seinem Kopf. Und der Kinderarzt hat nach Überlegen gesagt, komm, bring ihn ins Krankenhaus. Und die Ärzte im Krankenhaus waren sehr froh, dass wir ihn gebracht haben, weil sie gesagt haben, gut, dass ihr kommt. Große Gefahr, dass eine Hirnhautentzündung draus wird und dann kann es ganz schlimm ausgehen. Und dann war ich mit ihm 2x1,5 Wochen in der Klinik. Wurde er so mit einer Infusion behandelt, dann schien es wegzugehen, dann kam es wieder und dann nochmal 1,5 Wochen. Und es hieß immer, er hatte so eine Infusion in der Hirnhaut stecken mit einem Gips drauf und nachts schon aufgewachsen, dann hat er sich den Gips selber runtergerissen, hat immer erbärmlich geschrien. Also das war gar keine schöne Zeit, wenn ich im Gegenteil. Ich weiß noch, wie wir damals gebetet haben, meine Frau und ich. Und meine Frau irgendwann diesen Eindruck hatte, Gott schenkt unserem Sohn eine neue Haut. Und es war erstaunlicherweise so, dass nach diesem Klinikaufenthalt nicht nur dieser Virusinfektion weggegangen ist, sondern auch die Neurodermitis ist ziemlich schnell verschwunden. Weitgehend. Es gab nur noch seltene Rückschläge seither, aber weitgehend ist tatsächlich verschwunden. Und dieses Lied, der Herzog der CD, ich würde euch auch einladen mitzusingen, ist am letzten Tag oder beziehungsweise in der letzten Nacht im Krankenhaus entstanden und spricht davon, manchmal in Krisen haben wir das Gefühl, Gott ist weit weg, aber es ist nicht wahr. Er ist gerade da bei uns. Er ist der Gott, der Leid kennt. Er hat selber Verlassenheit, Ausgestoßensein, Schmerz und Krankheit durchlebt. Er fühlt mit uns mit und er ist da. Darauf können wir uns verlassen.